Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder Marlene und Jens und heute gibt es eine weitere Folge in unserem Gesundheitspodcast. Heute wollen wir uns dem spannenden Thema nochmal der Infektanfälligkeit widmen, denn wir hatten die letzten Folgen ja mit Herpes und Gürtelrose entsprechend Vertreter von Symptomen, die nur zustande kommen, wenn halt oder ganz oft zustande kommen, wenn die Infektanfälligkeit groß ist, die eigene Abwehr ein Stück weit nach unten gerutscht ist. Und so will ich euch heute in dieser Sendung nochmal Maßnahmen und auch Pflanzen mit an die Hand geben, die eigene Abwehr etwas höher zu schieben. Damit soll es dann auch schon losgehen. Von einer sogenannten Infektanfälligkeit spricht man seitens der Schulmedizin, wenn wir über einen Zeitraum in einem Jahr 6-mal erkranken an sogenannten Bagatellinfekten, ob jetzt Niesen, Schnupfen, Heiserkeit, Magen-Darm-Empfindlichkeit oder Blasenschwäche, das ist eigentlich egal. Also man geht davon aus, wenn man das 6-mal im Jahr irgendwie erwischt, dann ist der Körper abwehrschwach und muss entsprechend immunstimuliert werden. Wie macht man das jetzt? Das ist halt immer die große Frage. Es gibt ganz verschiedene Maßnahmen. Viele habt ihr schon in den vorherigen Folgen ja gehört. Ich erwähne sie dennoch hier nochmal mit, in der Hoffnung, dass ihr diese Wiederholungen einfach an euch vorbeigehen lasst. Die allgemeinsten Maßnahmen und letzten Endes ja auch die am einleuchtendsten sind natürlich Sachen wegzulassen. Alles, was unser Immunsystem letzten Endes schwächt und unseren Körper insgesamt belastet, sollte man weglassen, wenn man sich so einer Immunstimulanz entsprechend in den Kopf gesetzt hat, Sachen halt einfach besser zu machen. Das fängt mit ordentlichem Schlafen an, geht über eine mehr oder weniger gesunde Ernährung. Da versteht ja jeder auch etwas anderes darunter. Und natürlich auch ein mehr oder weniger stressfreier Tagesablauf. Auch hier gibt es ja ganz, ganz verschiedene Voraussetzungen, die jeder mitbringt. Da dürft ihr selber graben und einfach forschen. Für einen weiteren Baustein halte ich auf alle Fälle diese Form von auf normalem Sport. Also das muss jetzt kein Fitnessgerät sein oder Fitnessstudio. Ganz normale sportliche Betätigung im Rahmen der Möglichkeiten von euch allen. Das kann ganz normales Gehen beinhalten, gut sich an frischer Luft überhaupt aufzuhalten und das Besuchen natürlich von möglichst vielen Parkanlagen oder Wäldern und natürlicher Umgebung trägt auch definitiv dazu bei, dass unser System, unser Immunsystem stärker ist oder vor allen Dingen auch ausgeglichen insgesamt wirkt. Dann kommt schon dieser ganze Block von den Dingen, die man einfach weglassen sollte. Ist man denn chronisch infektkrank, dann empfiehlt es sich, die Stressoren wegzulassen. Das meint also Nikotin zum Beispiel, Alkohol wäre eine mögliche belastende Maßnahme. Zu viel Sitzen vor dem PC und Spielen wäre eine Möglichkeit, das wegzulassen. So wie natürlich auch anderer Stress, der vielleicht aus toxischen Beziehungen oder toxischen Arbeitsverhältnissen heraus entsteht. Auch hier sind natürlich kurzfristige Lösungen nicht gleich parat. Auch das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Lieber Sachen in Gedanken vorplanen und dann umsetzen als ad hoc Entscheidungen treffen und dann letzten Endes an irgendeinem Punkt nicht mehr weiterkommen. Hier empfiehlt sich das natürlich auch mit Freunden mal beratschlagen zu können oder mit Kollegen, mit naturerkundlich arbeitenden Ärzten genauso so eine Art Plan zu machen. Abhärtemaßnahmen sind immer auch eine große Kunst und gleichzeitig auch ein beliebtes Mittel, um die eigene Abwehr etwas hochzuschieben. Und das beinhaltet jetzt nicht nur Fußbäder zum Beispiel, sondern das können auch richtige Ganzkörperbäder sein, mit Heublumen zum Beispiel versetzt oder einfach mit so bestimmten Mehlsorten wie Senfmehle. Das sieht erstmal sehr schlimm aus dann in der Wanne, sieht auch nicht sehr sauber aus, hilft allerdings eben die Abwehr hochzuhalten. Kneippmaßnahmen, das habe ich immer mal wieder favorisiert und angemerkt, kommen da natürlich auch zur Geltung. Genauso wie das Heilschwitzen, auch das ist eine alte Technik. Dort werden die Körpertemperatur, wird die Temperatur des Körpers hochgehalten und immer schrittweise weiter erhöht. Und irgendwann sterben halt Viren vor allen Dingen auch ab. Und das geht in Richtung Hyperthermie dann irgendwann. Natürlich, das kann jeder zu Hause nicht leisten. Aber es gibt einfach diese verschiedenen Ansätze. Und dann sind wir auch natürlich schon bei der Gruppe von Dingen, die wir uns zuführen können, nochmal extra, um halt dem Körper nochmal auf die Sprünge zu helfen, dem Abwehrsystem nochmal zu sagen, hey, du kannst bessere Arbeit leisten, ich gebe dir was dafür. Das sind natürlich Vitamine, die wir in verschiedenen Früchten auch vorfinden oder eben chemisch kaufen können. Vitamin C kennt ihr bestimmt alle. Vitamin A ist auch ein wichtiger Baustein dafür, dass unser Immunsystem gut arbeitet. Das Vitamin C stimuliert unsere Abwehr insgesamt und ist aber auch ein Entgiftungsfaktor, ja, der die Bakterien und Viren, Ausscheideprodukte entsprechend bindet und dann ausleitfähig macht. Und das ist ja auch von sehr entscheidender Wichtigkeit, denn wichtig ist eben nicht nur die Abwehrleistung als solches mit im Blick zu behalten, sondern eben auch den Körper ständig zu entschlacken. Das ist ja so ein großes Thema der naturheilkundlichen Behandlung, dass man nicht nur immer hineintut, hinein und hinein und hinein, sondern dass man auch entsprechend in rhythmischen Abständen den gesamten Körper immer mal wieder entlastet. Aber bleiben wir gleich nochmal beim Vitamin C. Das hat eben chemischen Nachbau und das kann jeder in jeder Apotheke, in jedem Kaufhaus letzten Endes auch kaufen. Das gibt es natürlich auch in natürlichen Trägern. Die sind hier eigentlich immer zu bevorzugen, weil die Wirkung vom Vitamin C auch nach statistischen Angaben hin etwas höher ist aus natürlicher Umgebung heraus. Und so sind also reichlich Vitamin C-Träger zum Beispiel in Hagebutten vorhanden und Acerola-Kirschen haben, glaube ich, auch einen recht hohen Vitamin-C-Anteil. Sanddornfrüchte und auch schwarze Johannisbeeren sind reich an Vitamin C. Die muss man natürlich nicht als Tee zu sich nehmen, die kann man als Mousse nehmen oder als Saft, je nachdem, ne? Ja, es gibt natürlich auch jede Menge Wildkräuter, die so etwas als Vitamin-C-Speicher in sich tragen. Und da sind natürlich die größeren Vorkommen im großen Wiesenknopf, in der Brennnessel, Bärenklau, im Giersch und in der Paprika zu finden. Ein bisschen auch im Fenchel und im Kopfsalat. Allerdings sind die Mengen dann immer weiter absteigend. Natürlich kann man das auch alles ernährungstechnisch ganz gut angehen, das Thema. Und zwar haben ja unsere Vorfahren schon immer auch diese Zeiten gehabt und sie haben sich damit beholfen, dass sie zum Beispiel Suppen sich angefertigt haben und genossen haben. Hier in unseren Breitengraden ist tradiert die Anwendung von der Hühnersuppe ganz oft weitergegeben worden. Also Hühnchen kochen und mit jeder Menge Gemüse verzieren und dann eben aufkochen und trinken oder eben löffeln. Das hebt entsprechend den Abwehrstatus auch nochmal hoch. Wer kein Fleisch essen möchte, für den gibt es natürlich auch vegetarische Komponenten bzw. Suppen. Da muss jeder wiederum ein bisschen selber mit sich ins Reine kommen bzw. auch ein bisschen erfinderisch sein. Die moderne Pflanzenheilkunde kennt einige pflanzliche Präparate zur Immunstimulanz. Wir kennen hier aus der Werbung und aus den letzten Jahrzehnten den roten Sonnenhut. Echinacea war mal eine Zeit lang in aller Munde und das ist die Pflanze, von der ich euch heute auch am meisten erzählen möchte. Und bevor es soweit losgeht, möchte ich noch zwei, drei andere Pflanzen mit ins Rennen werfen. Auch hier habt ihr in den ein anderen Folgen im Jahresverlauf vielleicht auch schon mal vom Eupatorium gehört, dem Wasserhanf, den hatte ich schon mal erwähnt. Er ist ja eine Pflanze, die mehr in unseren Breitengraden vorkommt. Das Echinacea kommt ja als solches eher aus dem südamerikanischen Raum und ist nach hierher erst eingeschleppt worden. Und der Wasserhanf oder das Eupatoriumkraut ist eine Pflanze, die wir hier schon sehr, sehr lange kennen und auch benutzen. Ja, und zum Schluss möchte ich dann gerne überleiten noch zur Vitamin C-Komponente. Das ist das, was ich mir für heute vorgestellt habe. Aber losgehen soll es eben jetzt mit der Beschreibung zum roten Sonnenhut, zum Echinacea. Ja, dann soll es auch schon losgehen. Also dann möchte ich euch diesen roten Sonnenhut vorstellen, den wir ja gemeinhin als Echinacea kennen und der in verschiedenen Zeiten vor 10, 20 Jahren auch schon eine Art Modepflanze darstellte. Mittlerweile ist der Zeitgeist wieder weitergesprungen in andere Pflanzen und andere Bestandteile hinein. Nähern wir der Pflanze uns aber erstmal über die Botanik. So kann man erstmal feststellen, dass das eine Vertreterin der Korbblütlerfamilie ist und auch nicht direkt jetzt bei uns heimisch ist, sondern aus der neuen Welt zu uns gekommen ist, nämlich aus Amerika. Im Bereich des Mississippi soll sie mal gewohnt haben. Mittlerweile sind Zuchtformen und auch sie selber auch in Europa angekommen. Untersucht wurde das Mittel schon sehr, sehr lange, weil sie eben einfach sehr einprägsam ist und die Naturvölker Amerikas haben mit ihr auch schon jede Menge gute Erfahrungen gemacht und sie stark benutzt. Namenstechnisch kommt das Wort Echinacea wohl von einem Strohhut abgeleiteten Begriff. Und zwar sieht die Blüte ja so ein bisschen aus wie ein Strohhut, nicht ganz so ordentlich und eher ein bisschen zerzaust. Und der Beiname Igelkopf, den man auch öfter findet in den Literaturangaben, bezieht sich dann auch wiederum auf den verwelkenden Blütenkopf, der sich dann mit dem Blütenbogen nach oben etwas hochwölbt und aussieht wie ein kleiner Igel, welches auch gleichzeitig natürlich eine Signatur darstellt für die Abwehrleistung, die diese Pflanze in uns entfacht. Der medizinisch interessante Teil wäre dann auch tatsächlich die Blüte. Diese ist allerdings gar nicht so sehr gut geeignet als Teebestandteil, denn beim Trocknungsprozess wird alles an ihr unwirksam. So ist man auf die Idee gekommen, daraus Säfte zu machen oder Tinkturen. Und das ist dann das, was wir auch als Echinacea-Präparat meistens dann so bekommen. Eine spezifische Anwendung der Pflanze über die Wurzel hin ist bekannt. Die Wurzel ist sehr teuer. Das ist halt eher was für Leute, die damit mehr oder weniger beruflich zu tun haben. Aber diese kann man natürlich auch super in den Tee tun und vor allen Dingen auch als Tinkturbestandteil oder Ausgangsstoff nutzen. In den normalen Standardpräparaten ist immer die Blüte verarbeitet und dann meistens eben auch sehr, sehr breit gefächert in den Standardpräparaten. Also da kennt ja jeder wahrscheinlich etliche Produkte. Die Anwendung über die Außenhaut hinweg ist sehr belegt, auch aus den Zeiten eben früherer Forscher. Hier ist eben nur zu bemerken, dass die Haut natürlich wundheilungsförderlich behandelt wird und auch die Entzündungshemmung stattfindet. Aber ein weitaus größerer Anteil der Wirkung geht von der innerlichen Anwendung aus. Und hier hat man eben festgestellt, dass es ganz verschiedene Inhaltsstoffe in diesem Blütenköpfchen gibt, die dann auch die Abwehr oder die Immunabwehr entsprechend gut aktiviert und stabilisiert. Im Großen und Ganzen steigert Echinacea die Leukozytenzahl, das ist ein Anteil der weißen Blutreihe oder eben der Abwehrzellen. Sie aktiviert die Phagozytoseleistung auch von Granulozyten, das ist auch ein Anteil von weißen Blutkörperchen und wirkt damit eben auch fiebererzeugend, antiinfektiös und antiviral und letzten Endes ja auch antiphlogistisch. Also das ist eine sehr große und breite Wirkung, jetzt nicht im Speziellen, sondern eher im Breiten. Wirkspektrum und so haben wir also eine allgemeine unspezifische Abwehrleistungssteigerung und das ist in jedem Fall ein sehr, sehr potentes Mittel. Den nächsten Absatz mache ich jetzt für eine Leserfrage und zwar hat mir Nicole geschrieben, ob man denn die Echinacea auch ganz problemlos bei MS einsetzen sollte und hier ist dann auch meine erstmal etwas umständliche Antwort dahingegen. Die Kurzform lautet, nein, das sollte man nicht tun, aber ich versuche das auch noch mal ein bisschen mehr aufzudröseln und für euch etwas aufzubereiten. Man hat festgestellt, dass in den Blüten diese verschiedenen abwehrsteigernden Enzyme drin sind und Inhaltsstoffe sich befinden und eins davon ist eine Polysaccharidkette oder ein Mehrfachzucker, der an sich sehr abwehrsteigernd wirkt. Allerdings hat das eben auch mehrere Nachteile, denn die Mehrfachzucker besitzen so ähnliche strukturelle Anteile wie Zellwandbestandteile und besetzen auch da dann eben Synapsen, also wie Nischen und verkleben letzten Endes die Zellwand. Dadurch kann halt ein Virus nicht eindringen, Bakterien nicht so gut angreifen. Allerdings ist die Zelle trotzdem ein bisschen verändert und jetzt kommt halt dieser Prozess zustande, den wir alle fürchten, wenn wir um Autoimmunerkrankungen herum uns Gedanken machen, denn dieser Komplex sieht jetzt eben auch aus wie so ein Antigen und muss entsprechend vom Körper neutralisiert werden. Und dann kommen also neue Fresszellen und versuchen, den aufzuessen. Eigentlich ist es eine gesunde Zelle und trotzdem wird sie halt phagozytiert oder eben aufgefressen. Und wenn das massenhaft geschieht, nennt man das Autoimmunerkrankung. Und gerade bei Erkrankungen, die schon autoimmun laufen, als da werden eben die Tuberkulose oder Leukosen, Kollagenosen, MS war schon jetzt mit genannt, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen oder andere Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung, Hashimoto genannt, Allergien entsprechend in einem Vollstadium oder eben besonders auch gegen Korbblütler, sind eigentlich eine Art Kontraindikation für den Einsatz der Echinacea, weil eben das System hochfährt und immer weiter hochfährt und irgendwann so eine Schleife sich daraus ergibt und dann kann man halt eigentlich nicht mehr sehr viel machen. Das Gewebe zersetzt sich letzten Endes selbst. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also bei solchen systemischen oder fortschreitenden Systemerkrankungen ist halt der Einsatz von der Echinacea hin als Kontraindikation zu betrachten. Also Finger weg bei MS und dem Einsatz der Echinacea. Dass man trotzdem nicht kapitulieren muss bei dieser Art von Systemerkrankung, ist ja irgendwie ein bisschen klar. Man kann die im Prinzip auch aufhalten. Also eine MS gänzlich zum Verschwinden zu bringen, ist sicher schwer. Allerdings kann man die Schübe ein Stück weit herauszögern und somit auch ein bisschen Stillstand in die ganze Angelegenheit bringen. Wie das zu machen ist, habt ihr vielleicht in den Folgen schon zuvor ein bisschen mitverfolgt. Wir haben da die Umstimmungsmethode angegeben und so ist es möglich, bestimmte systemische Erkrankungen wenigstens zu einem gewissen Punkt des Nullwachstums hin anzuregen oder zu beeinflussen. Na gut, und wogegen wird denn jetzt nur die Echinacea wirklich benutzt? Also wenn es nicht diese schweren Erkrankungen sind, was denn dann? Naja, also wir haben ja jetzt entsprechend einige Jahre hinter uns mit der fiesen Erkrankung Covid-19 gesammelt. Das wäre zum Beispiel so ein einmaliger Versuch gewesen, das in einem großen Stil zu probieren. Leider bekamen wir immer von unseren jeweiligen Gesundheitsämtern und Regierungen ja immer nur den Hinweis, wir müssen uns auf die Impfung verlassen. Und das war es dann auch schon, aber Präventivmaßnahmen, wie die Einnahme von Echinacea oder die höhere Einsetzbarkeit von Vitamin-C-Dosen, sind ja verschwiegen worden. Ob das jetzt politisch gewollt ist, das kann ich nicht genau beurteilen, aber es fiel doch einfach auf, dass so bestimmte Begleitmaßnahmen bzw. auch Vorsorgen, um halt nicht an Covid-19 noch schwerer zu erkranken, gefehlt haben im öffentlichen medialen Raum, war davon einfach nichts zu hören. Die Echinacea ist also eine präventiv wirkende und auch auf die Abwehrleistung hochfahrende Situation gemünzt und somit weiß man eben, wenn man im Jahresverlauf so und so viel Erkältung hat, nimm mal, bevor es wieder kritisch wird, Echinacea ein. Egal wo und wie lange so ein entzündlicher Prozess schon andauert im Körper, die Echinacea wirkt eben auf alle Schleimhäute sehr, sehr gut. Das kann die Blasenschleimhaut sein, das kann die Atemwegsschleimhaut sein, das können die Nebenhöhlen sein, die Rachenschleimhaut sowieso, die Mund- und Rachenschleimhäute ebenfalls und natürlich auch die Magen-Darm-Schleimhäute. Also das ist letzten Endes so ein Multifunktionsmittel, das auf alle Schleimhäute wirkt und entsprechend die Abwehrleistung steigert. So, das ist das grobe Bild, was man hier von der Echinacea so zeichnen kann. Sie lässt den Ausbruch des Vollbildes der Erkältung oder der Infektion deutlich verhindern und letzten Endes, wenn man schon ein bisschen erkrankt ist oder wenn man schon in dieser Vorphase des Erkranktseins ist, dann wird man auch schneller wieder gesund. Das ist in zahlreichen Studien auch klinisch belegt und wird ja auch innerhalb der naturheilkundlich gesehenen Medizin auch entsprechend oft angewandt. Die Anwendung erfolgt eigentlich über die Fertigpräparate. Es gibt Frischpresssäfte in der jeweiligen Apotheke oder eben im Reformhaus und ansonsten jede Menge Tabletten, Kapseln und Tinkturen auch. Wie gesagt, als Teebestandteil eignet sich, wenn überhaupt, nur die Wurzel, aber die ist eben sehr kostenintensiv. Das muss man schon richtig ernst meinen. Angaben zu der Anwendungsdauer haben sich eigentlich auch immer gut gemacht. Und zwar hat man hier in den verschiedenen Studien festgestellt, dass es gar nicht sinnvoll ist, die Echinacea so sehr, sehr lange zu benutzen, sondern immer nur zu einem gewissen Zeitraum, meinetwegen 2 Wochen, mit einer höheren Anfangsdosis, dann 2 Wochen lang eine niedrigere Dosis. Dann muss man aber wiederum Pause machen und dann geht das wieder von vorne los. In den Pausen dazwischen kann man natürlich auch andere immunstärkende Pflanzen und Bakterien und Virus abtötenden Substanzen hier einsetzen, um den Prozess gut zu stabilisieren und auch die jeweiligen Erreger zu hemmen. Hier wäre als erstes immer das mit am stärksten wirkende, antibiotisch wirkende Mittel Angozin zu nennen, eine Mischung aus Meerrettich und Kapuzinerkresse, leider in sehr großen Kapseln vorrätig, sodass also gerade Kinder diese Kapseln meistens kaum runterkriegen. Aber na gut, da muss man ein bisschen erfindungsreich sein, Joghurt hinterher schieben oder irgendwas. Ja, nun noch ein kurzer Rückblick auf die Anwendungszeit oder die Anwendungen, die halt die nordamerikanischen Ureinwohner gemacht haben. Denn die haben mit Blutvergiftungen oft zu tun gehabt und hier ist das Mittel eben sehr, sehr oft benutzt worden. Auch im Rahmen von Blutvergiftungen, die wir im chemischen Sinne haben. Also hier sind eben zum Beispiel die ganzen Impfstoffe zu sehen, denn die bestehen ja auch letzten Endes nur zu einem gewissen Teil aus uns wirksam gegenüberstehenden oder uns helfenden Produkten und zum anderen Teil aber aus Begleitstoffen, Stabilisatoren und so. Und das stellt natürlich für den Körper auch eine Art Giftwirkung dar. Auch hier ist die Echinacea ziemlich gut zum Einsatz zu bringen und natürlich auch generell muss man hier auch sagen, klar, mit einer Echinacea-Einnahme wird sich nicht groß was verändern, muss man das auch einpacken in ausleitende Faktoren, in aufweichende Faktoren. Also da müsstet ihr Kollegen im Umkreis mal fragen, da gibt es ganz verschiedene Ideen zu. Ja, das war das, was ich zum roten Sonnenhut gerne beizutragen habe. Ich möchte gerne noch abschließend ein paar Worte über den Sandhorn euch mitgeben. Das ist eine Pflanze, die auch entsprechend nicht so sehr bekannt ist, außer in den Ostseeregionen hier in Deutschland, aber so insgesamt in den normalen Mittelgebirgen oder gar am Mittelmeer ist das eine Pflanze, die eher nicht so oft in Betracht kommt. Aber ja, das ist eine Pflanze, die ich euch einfach näher vorstellen möchte. Vom Sandhorn kennen wir eigentlich ja nur den Saft. Und wenn wir im Bereich der Ostsee unterwegs sind, so wird uns ab und zu ein warmer Sandhornsaft serviert in bestimmten Gaststätten. Der schmeckt nicht ganz so, wie man so Säfte so kennt, nicht so süßlich, sondern ein bisschen kratzig, ein bisschen merkwürdig. Aber der enthält halt sehr, sehr, sehr viel Vitamin C und ist demnach sehr, sehr gesund. Gesundheitlich interessant sind die Beeren als natürlicher Vitamin C-Träger und hiermit wirken sie Erschöpfungszuständen entgegen und die Anfälligkeit von Infekten und Erkältungskrankheiten. Natürlich ist das Wirkprofil schlechthin und natürlich auch ein Stück weit Appetitlosigkeit findet sich in den Literaturangaben oft beschrieben. Kann ich echt unterstützen. Ist eine sehr, sehr lokale Angelegenheit. Also Leute, die in Nordamerika wohnen, haben den Sandhorn nicht zur Verfügung. Eher so im europäischen Raum ist er verbreitet. Und weil wir gerade schon an den Inhaltsstoffen kratzen, kann man nochmal erwähnen, dass die Sanddornbeeren sehr, sehr fettes Öl in dem Fruchtfleisch besitzen und das ist unglaublich regenerationsfördernd auf die Haut und auch auf alle Schleimhäute hin. Und das sind ja genau die Prozesse, die wir halt auch brauchen, um eine gute Abwehrleistung hinzubekommen. Dann gibt es auch noch Provitamin A, also A-Vitamin-Vorstufen, und jede Menge B-Vitamine in den Beeren drin, ungesättigte Fettsäuren auch ein Stück weit. Also das ist eine ziemlich funktionale Frucht, die unserem guten Körper auch immer wieder super gut tut und auch entsprechend uns gute Dienste leistet. In früheren Zeiten wurde auch ganz oft eine Blätteranwendung vorgenommen und hier als Tee oder als Bad, denn diese Blätter wirken Harnsäure ausleitend, so ähnlich ein bisschen wie Brennnessel oder wie Giersch, allerdings eben von außen. Man kann die auch trinken, aber man kriegt sie halt nicht. Also am besten ist, wenn man sich Sanddornbüsche selber besorgt, kauft und pflanzt und diese dann halt aberntet. Das ist eine zweihäusige Pflanze, das heißt, es gibt immer männliche und weibliche. Und das bedeutet auch, dass ihr mindestens zwei Büsche pflanzen solltet, einen männlichen und einen weiblichen. Ja, das soweit im Kurzdurchlauf, den Sanddorn in der Beschreibung. Also das ist eine Pflanze, die ihr euch einfach merken könnt, gerade für Infektanfälligkeiten. Eine super Sache für eben die Zeit zur Regeneration und aber auch schon gar nicht, um krank zu werden, also in der Präventionsphase mit gemeint. Ja, das ist das, was wir uns heute hier für diese Folge vorgenommen hatten. Damit komme ich auch schon zum Schluss und freue mich auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.
Bereit für eine Live-Erfahrung? Am 14.04. begrüßen wir euch in Annwalde zu unserem Vortrag über Regeneration und Entgiftung. Seid dabei und erlebt uns live vor Ort. Doch das ist noch nicht alles. Ein neuer Kräuterkurs mit 10 aufeinanderfolgenden Terminen und verschiedenen Themen startet bald. Interessiert? Besucht die Webseite www.pflanzenpraxis.com für weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde@yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.